Podcast Folge Nummer 18.
Finanzielle Unabhängigkeit durch finanzielle Bildung. Der wöchentliche Finanzpodcast von www.geldbildung.de. Spannende Einblicke und Informationen rund um die Themen Kapitalanlage und Börse zur Verbesserung deiner finanziellen Bildung. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast hier auf www.geldbildung.de. Schön, dass du wieder dabei bist, heute schon bei meiner Podcast-Folge Nummer 18. Du weißt wie immer, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreibe mir einfach eine E-Mail an info@geldbildung.de. Ich beantworte jede deiner E-Mails persönlich und ich freue mich auf deine Zuschriften. Du kannst mir auch sehr gerne schreiben, wenn du bestimmte Themen oder Inhalte hast, die dir unter den Nägeln brennen. Ich werde dann versuchen, diese Themen aufzugreifen. Der Podcast, der Blog, das gesamte Projekt geldbildung.de soll möglichst viel Mehrwert für dich liefern und daher bin ich um jedes Feedback dankbar. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine gute iTunes-Rezension ausstellen könntest. Diese Rezensionen sind für das Ranking des Podcasts wichtig und je weiter oben ich natürlich bin, desto mehr Personen kann ich mit meinen Inhalten erreichen. Ich würde mich auch freuen, wenn du dich in meinen Newsletter einträgst. Das geht ganz einfach, indem du auf meine Seite gehst, www.geldbildung.de und dort deine E-Mail-Adresse einträgst und dann erhältst du umgehend ein gratis E-Book und regelmäßige Updates von mir. Heute in Podcast-Folge Nummer 18 wirst du alles rund um Investmentfonds lernen. Der Schwerpunkt wird auf aktiv gemanagten Investmentfonds liegen. Nach diesem Podcast wirst du wissen, was ist ein Investmentfonds? Wer sind die wesentlichen Akteure rund um Investmentfonds? Was für Investmentfonds gibt es eigentlich? Welche Vor- und Nachteile haben Investmentfonds? Was für Kosten haben Investmentfonds? Wir werden am Ende des Podcasts noch gemeinsam einen Beispielfonds ansehen und dort einfach gucken, was sind denn die Kosten des Fonds, wie ist die Strategie des Fonds und wie sind die wesentlichen Eckdaten des Fonds. Lass uns direkt einsteigen. Was sind Investmentfonds eigentlich? Du musst dir einen Investmentfonds als einen großen Topf vorstellen, wo viele verschiedene Personen, also Anleger, einzahlen. Und dieser Topf mit Geld wird dann von der Gesellschaft, der sogenannten Kapitalanlagegesellschaft KAG, verwaltet. Diese KAG investiert dann in Wertpapiere oder Immobilien. In welche Anlageklassen die Gesellschaft investiert, hängt von den Anlagebedingungen ab. Du bist als Anleger an diesem Vorvermögen gemäß deinen Anteilen beteiligt. Lass uns ein Beispiel machen. Sagen wir, es gibt einen neuen Fonds, den nur wir kennen. Ein Anteil kostet 50 Euro. Sagen wir, ich gebe dem Fondsmanager 50 Euro und du gibst dem Fondsmanager auch 50 Euro. Das heißt, insgesamt hat dieser Fonds dann zwei Anteile und ein gesamtes Fondsvermögen von 100 Euro. Lass uns weiter annehmen, dass dieser Fonds nur in Aktien aus dem DAX investieren darf. Der Fondsmanager hat nun 100 Euro und wählt aus seiner Sicht besonders vielversprechende Aktien aus dem DAX aus. Er kauft für 100 Euro diese Aktien und nach einem Jahr steht dieser Fonds bei 120 Euro. Das heißt, jeder Anteil ist nun entsprechend 60 Euro wert. Der Fonds hat eine Rendite von 20% gemacht. Wer sind denn die wesentlichen Akteure? Du hast immer drei Parteien, das sogenannte Investmentdreieck. Das sind die Anleger, also dich und mich, die das Geld bereitstellen. Das ist die Investmentgesellschaft, die KAG selbst mit dem Fondsmanager an der Spitze, der die Anlageentscheidungen trifft und die professionelle Verwaltung des Investmentfonds übernimmt. Die dritte Partei ist die Depotbank, die den Preis der Anteile berechnet, die Verwahrung der Anteile übernimmt und die Ausschüttung abwickelt. Jetzt ist auch klar, dass unterschiedliche Anleger unterschiedliche Bedürfnisse in Bezug auf die Anlagen haben. Ein Investmentfonds kann in sehr, sehr unterschiedliche Anlagen investieren. Nur ist ja hierbei wichtig, dass du als Anleger im Vorfeld weißt, in welche Anlagen dieser Fonds investieren kann. Dafür kann man Investmentfonds unterteilen nach deren Anlageschwerpunkt, sodass du quasi nicht die Katze im Sack kaufst. Es gibt hierbei Investmentfonds, die nur in Geldmarktinstrumente investieren, zum Beispiel Geldmarktfonds. Es gibt aber auch Fonds, die nur in Aktien investieren, sogenannte Aktienfonds. Diese Investmentfonds investieren dann nach regionalen Kriterien, Zum Beispiel, sie kaufen nur Aktien aus Deutschland, nur Aktien aus den USA oder nur Aktien aus der Schweiz. Sie können aber auch nach anderen Ansätzen agieren. Beispielsweise spezielle Strategien fahren. Zum Beispiel nur Aktien mit hohen Dividenden kaufen. Es könnte aber auch sein, dass der Fonds nur Aktien aus einer bestimmten Branche kauft und damit ein Branchenfonds ist. Zum Beispiel könnte der Fonds nur Aktien aus der Biotech-Branche kaufen und damit Anleger ansprechen, die besonders im Biotech-Bereich interessiert sind und diesen Bereich für besonders vielversprechend halten. Es gibt aber auch Anleihenfonds, die nur in festverzinsliche Wertpapiere, also in Schulden investieren. Dann gibt es noch offene Immobilienfonds, die nur in Immobilien investieren, Zertifikatefonds, die nur in Zertifikate investieren oder sogenannte Indexfonds, ETFs, Exchange Traded Funds. Diese investieren lediglich in einen Index, welchen sie versuchen, 1:1 abzubilden. Wir haben jetzt gehört, wie man Investmentfonds nach dem Anlageschwerpunkt unterscheiden kann. Es gibt aber noch weitere Unterscheidungsmerkmale. Du kannst Investmentfonds auch nach deren Ausschüttungsart unterscheiden. Es gibt sogenannte thesaurierende Fonds und ausschüttende Fonds. Thesaurierende Fonds sind Fonds, bei denen die Erträge, die die Wertpapiere im Fonds erzielen, wieder direkt angelegt werden. Das bedeutet, hat der Fonds beispielsweise Aktien im Fonds, die Dividenden bezahlen, so werden die Dividenden, die diese Aktien ausschütten, direkt im Fonds wieder reinvestiert. Bei einem ausschüttenden Fonds wäre das anders der Fall. Hier würden die Dividenden gesammelt und in einem Schlag an die Anleger ausbezahlt werden. Dies erfolgt in der Regel einmal pro Jahr. Es gibt aber noch eine weitere Unterscheidungsart. Man kann noch nach offenen und geschlossenen Fonds unterscheiden. Die Mehrzahl der Investmentfonds sind offene Fonds. Was sind offene Fonds? Offene Fonds verkaufen so viele Anteile, wie Investoren nachfragen. Sie sind in der Anzahl an Anteilen nicht limitiert. Diese Fonds haben kein festes Datum, wann diese geschlossen werden. Das heißt, sie sind theoretisch unendlich lange offen. Wie gesagt, offene Fonds sind populärer, aber es ist trotzdem wichtig, dass du weißt, was geschlossene Fonds sind. Geschlossene Fonds geben in der Regel nur eine bestimmte Zahl an Anteilen aus und dies häufig zur Realisierung spezifischer Projekte. Das heißt, die Zahl an Anteilen und auch die Anlagesumme, die erreicht werden soll, ist definiert. Sammelt der Fonds das benötigte Kapital ein, dann schließt der Fonds. Typische geschlossene Fonds sind zum Beispiel Schiffsfonds, geschlossene Immobilienfonds oder auch Flugzeugfonds. Schiffsfonds sammeln das Geld von Anlegern ein, um ein Schiff zu kaufen. Geschlossene Immobilienfonds sammeln das Geld von Anlegern ein, um spezifische Immobilienprojekte zu realisieren. Zum Beispiel ein spezielles Kaufhaus, mehrere Kaufhäuser oder auch Wohnanlagen. Flugzeugfonds sammeln das Geld der Anleger ein, um ein Flugzeug zu kaufen. Was für Kosten haben Investmentfonds eigentlich? Klar ist, die Fondsgesellschaft und auch die Depotbank machen das ja alles nicht umsonst. Es gibt eine Reihe an Kosten. Ich möchte dir die wesentlichen Kosten nennen. Der größte einmalige Kostenfaktor kann der Ausgabeaufschlag sein. Dieser kann bis zu 5% des eingesetzten Kapitals sein. Der Ausgabeaufschlag wird typischerweise für den Vertrieb des Fonds bezahlt, also für die Beratung, die du hoffentlich erhalten hast. Der Ausgabeaufschlag fällt einmalig an, das heißt nur bei Kauf des Fonds. Daneben gibt es noch eine jährliche Gebühr, die sogenannte Verwaltungsgebühr. Diese kann bis zu 1,5% des Fondsvermögens bedeuten. Die Verwaltungsgebühr wird von der Fondsgesellschaft erhoben und ist für die Verwaltung und das Management des Fonds. Zusätzlich zur Verwaltungsgebühr kann es noch eine Erfolgsbeteiligung geben. Eine Erfolgsbeteiligung fällt an, wenn der Fonds eine definierte Rendite überbietet. Man sagt auch Performance Fees. Die Erfolgsbeteiligung fällt natürlich nur an, wenn diese der Fonds grundsätzlich erhebt. Es gibt auch viele Fonds, die keine Performance Fees verlangen. Ich mache dir ein Beispiel. Ist der DAX der Vergleichsindex und die Performance Fee beträgt beispielsweise 20%, würde der DAX 4% in einem Jahr zulegen und der Fonds 6%, dann würde die Outperformance 2% bedeuten. Und auf diese 2% müsste man dann die 20% Performance Fee bezahlen. Wir haben jetzt gehört, Ausgabeaufschlag, Verwaltungsgebühr und gegebenenfalls Performance Fee. Weitere Kosten sind beispielsweise die Depotbankgebühr, Diese kann bis zu 0,3% betragen. Zusätzlich könnten noch Transaktionskosten auf der Ebene des Fonds anfallen. Das heißt, der Fonds kauft ja selbst Wertpapiere oder schichtet Wertpapiere um. Und dann fallen natürlich Gebühren an. Es gibt aber noch eine Reihe an anderen Möglichkeiten, was an Gebühren anfallen könnte. Beispielsweise ein Rücknahmeabschlag, wenn du den Fonds zurückgeben willst. Oder ist es so, dass Fonds teilweise Geld einnehmen, weil diese Wertpapiere verleihen, die der Fonds hält? Dann kassiert die Gesellschaft häufig auch eine Gebühr dafür ab. Wie bezahlst du die Kosten eigentlich? Die Kosten werden indirekt bezahlt. Das heißt, die Kosten, die anfallen, werden direkt dem Fondsvermögen entnommen und damit natürlich auch anteilig deinem Fondsanteil. Das waren jetzt eine ganze Reihe an Kosten. Einen guten Überblick kannst du dir immer verschaffen, wenn du auf die TER-Quote achtest. Die Total Expense Ratio gibt dir eine Indikation über die Gesamtkosten. Die TER drückt die Summe der Kosten und Gebühren als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Es sind nicht alle Kosten in der TER enthalten, aber die mit Abstand größten Kostenpositionen, die regelmäßig anfallen, sind in der TER enthalten. Nicht enthalten sind die einmaligen Kosten, also Ausgabeaufschläge, Performance Fees sind auch nicht mit drin und auch Transaktionskosten sind nicht mit drin. Aber am besten ist es zum Beispiel, wenn du auf die TER schaust, was kostet mich der Fonds jährlich, und dann auf den Ausgabeaufschlag schaust. Das sind eigentlich wirklich die zwei größten Kostenpositionen. Performance Fee kannst du auch nochmal schauen, aber die TER ist schon so ein guter Anhaltspunkt und dann kannst du ja einfach rechnen, TER x% mal den Betrag, den du investieren willst, und dann siehst du gleich, okay, so viel kostet mich das pro Jahr. Und dann natürlich die einmaligen Kosten in Form des Ausgabeaufschlags. Was gibt es denn für Vor- und Nachteile von aktiven Investmentfonds? Vorteil generell von Investmentfonds ist natürlich die Diversifikation durch den Kauf einer Anlage. Das heißt, wenn du einen Fondsanteil hast, dann bist du gleich in unterschiedliche Wertpapiere diversifiziert. Teilweise hält der Fonds ja dann 50, 60, 70 Aktien beispielsweise jetzt bei einem Aktienfonds, dann würdest du mit einem Kauf quasi in 60 Aktien investiert sein. Und das würde ja sonst allein vom Betrag gar nicht gehen. Du könntest ja beispielsweise nur für 50 Euro einen Anteil kaufen und wärst damit ja wahnsinnig diversifiziert. Das kannst du ja sonst mit Einzelaktien nie so abbilden. Die Einfachheit der Abwicklung natürlich, du kannst es oft monatlich besparen. Es ist eben sehr, sehr praktisch. Dann ist es Sondervermögen, das heißt vor der Insolvenz geschützt. Es wird eben separat durch die Depotbank das Vermögen des Fonds verwahrt. Nachteile sind ganz klar vor allem bei aktiven Investmentfonds die teilweise erheblichen Kosten, das hast du jetzt schon gehört, Ausgabeaufschlag, Verwaltungsgebühren, Performance Fee, Transaktionskosten, Depotbankgebühren, Verleihgebühr, you name it. Aktive Fonds, muss man auch ganz klar sagen, lohnen sich häufig nicht wirklich, da eben die Mehrzahl der Fondsmanager den Vergleichsindex nicht schlägt. Und dann muss man sich halt überlegen, ob einem diese ganzen Kosten im Endeffekt das wert sind. Weil langfristig, da werde ich sicher auch noch eine Reihe an Beiträgen machen, machen die Kosten eben enorm viel aus. Also kurzfristig sagt man vielleicht noch, okay, das geht ja, aber langfristig macht es dann wirklich Tausende oder Zehntausende an Euros aus. Jetzt haben wir ja schon viel Theoretisches zu Investmentfonds gehört. Lass uns doch mal konkret einen genauer anschauen. Ich habe jetzt exemplarisch mal einen relativ großen Fonds von der DWS ausgewählt, den DWS Top Dividende. Dieser hat die ISIN DE 3x0984819 bzw. die WKN 984811. Der Fonds hat ein Fondsvolumen von über 10 Milliarden. Das heißt, der Fondsmanager hat eine Masse, mit der er hantieren kann, von 10 Milliarden Euro und die er entsprechend investieren kann. Die Wertentwicklung ist so im laufenden Jahr auf jeden Fall zweistellig, so 15%, auf 3 Jahre im Vergleich 16% pro Jahr, auf 5 Jahre im Vergleich 13% pro Jahr und auf 10 Jahre im Vergleich immer noch 9% pro Jahr. Hört sich erstmal sehr, sehr gut an. Dann ist es ein ausschüttender Fonds, das heißt, die Erträge der Wertpapiere innerhalb des Fonds werden an die Anleger weitergegeben. Jetzt als Beispiel, aktuell ist der Aktienanteil größer 90%, ein paar Prozent werden in Cash gehalten und die Top-Regionen sind USA mit knapp 37%, die Eurozone mit 16%, Europa Non-Euro mit 14%, England 13%, Kanada 12%. Also in die Länder, in die der Fonds quasi investiert hat oder wo er Aktien eben hat von Unternehmen aus diesen Ländern. Der Fonds Benchmark ist der MSCI World High Dividend Yield in US-Dollar. Dann kann man natürlich in den Prospekten alles ausführlich nachlesen, was so die Strategie des Fonds ist, was so einen erwartet, wenn man eben diesen Fonds kauft. Im Namen kann man es ja schon ein bisschen sehen. Top-Dividende, das klingt danach, dass er eben in Aktien mit hoher Dividende investiert. Ich lese dir mal die Investmentstrategie vor. Mindestens 70% des Fonds werden in Aktien von in- und ausländischen Unternehmen angelegt. Das Fondsmanagement achtet bei der Auswahl darauf, dass die Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt liegt, nachhaltig gesteigert wird und in einem guten Verhältnis zum historischen und zukünftigen Gewinnwachstum steht. Daneben durchlaufen Kandidaten den bewährten Stockpicking-Prozess der DWS, der unter anderem eine Prüfung der Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität und Wettbewerbsposition des Unternehmens vorsieht. Also du hörst, wirklich mindestens 70% in Aktien, also es ist wirklich ein Aktienfonds. Dann eben das mit der Dividendenrendite, wie der Name uns schon gesagt hat, ist es scheinbar wirklich so, dass man eben Aktien auswählt, okay, die mehr Dividende wie der Durchschnitt machen oder wo man es eben hofft, dass sie das auch zukünftig machen. Dann, wenn wir uns die Gebühren jetzt mal von dem Fonds anschauen, ist es so, dass der einen Ausgabeaufschlag bis zu 5% hat. Der Ausgabeaufschlag, wie bereits gesagt, ist ja eben quasi für den Vertrieb, dass die einen Anreiz haben, das Produkt zu verkaufen. Der kann teilweise reduziert werden, wenn dein Finanzberater Gnade mit dir hat oder wenn du ein guter Kunde von ihm bist. Alternativ könnte man auch immer schauen, ob der Fonds auch an der Börse gehandelt wird oder ob dort genug Umsatz vorhanden ist und den dann dort entsprechend kaufen. Also Ausgabeaufschlag 5%, dann achten wir mal auf die TER, die muss auch ausgewiesen sein und die ist bei diesem Fonds 1,45%. Und nochmal zur Erinnerung, die TER drückt die Summe der Kosten und Gebühren als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Berechnen kannst du die übrigens Gesamtkosten geteilt durch durchschnittliche Fondsvolumen im Berichtszeitraum. Wobei, wie gesagt, die Gesamtkosten beinhalten nicht alle Kosten. Also Transaktionskosten auf Fondsebene sind eben nicht enthalten. Aber es ist ein super Indikator, muss man ganz klar sagen, für die laufenden Kosten, die anfallen. Gut, jetzt haben wir die Kosten gehört. Du siehst ja relativ schnell, wenn du im ersten Jahr oder wenn du bei Kauf keinen reduzierten Ausgabeaufschlag erhalten kannst, dann hast du im ersten Jahr Kosten von 6,45% auf das eingesetzte Kapital. Und das ist ja schon sehr, sehr erheblich. Wenn du dir überlegst, bei 10.000 Euro sind es 645 Euro, die erstmal weg sind. Das muss ja der Fonds erstmal an Performance reinholen, um überhaupt dich auf Null zu halten. Du siehst also, im ersten Jahr wird es schon sehr, sehr schwierig, dass du überhaupt Geld verdienen kannst, weil du eben erstmal die 5% Ausgabeaufschlag reinholen musst. Zusätzlich, wie gesagt, gibt es ja eben noch unter Umständen Transaktionskosten auf Fondsebene plus Depotgebühren auf deiner Ebene, wenn du noch eine Bank hast, die Depotgebühren verlangt. Du siehst also, das Ganze ist nicht wirklich günstig und man muss es sich immer genau anschauen, lohnt sich eben aktives Investieren für mich oder ist nicht eben passives Investieren besser, weil günstiger und weil ein aktiver Investor oder ein aktiver Fondsmanager quasi den Index in der Regel eh nicht schlagen kann. Ich packe dir in die Shownote-Links einen Link zu Morningstar, wo man gut Fonds analysieren kann. Und generell, wenn dir konkrete Angebote von deinem Berater vorliegen, dann kannst du sehr, sehr gerne meinen Drittvergleich in Anspruch nehmen, wo ich dir alle Kosten aufzeigen werde, Chancen und Risiken nochmal verständlich offenlegen werde und auch dir Tipps gebe, wie du gegenüber deinem Berater argumentieren kannst, dass du eben zum Beispiel weniger Ausgabeaufschlag bezahlen musst. Ich selbst vermittle keine Fonds, sondern ich kläre nur darüber auf, coache und berate dich beim Kauf, dass du eben nicht einen völligen Fehler machst oder dass du einfach noch besser informiert ins Gespräch reingehen kannst. Du kannst dir mein Angebot anschauen, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dann auf Arbeite mit mir klickst. Generell ist es so, dass bei dem Angebot von mir kein Risiko, weil du eine Geld-Zurück-Garantie hast. Das heißt, du kannst sagen, du testest es einfach mal und wenn du nicht zufrieden bist, dann kannst du innerhalb von 7 Tagen das auch entsprechend wieder zurückgeben. Ich würde mich auf eine Zusammenarbeit mit dir freuen. Was hast du heute jetzt gelernt? Deine Lessons learned. Investmentfonds sind Sammelbecken mit Geld vieler Anleger, um gebündelt Wertpapiere zu kaufen. Es gibt 3 Akteure: Anleger, Kapitalanlagegesellschaften und die Depotbank. Man kann Investmentfonds nach Anlageschwerpunkten unterteilen, danach ob diese ihre Erträge ausschütten oder thesaurieren, also im Fonds belassen, und danach ob der Fonds offen oder geschlossen ist. Aktiv verwaltete Investmentfonds haben viele Kosten, Ausgabeaufschlag, Verwaltungsgebühren, Depotgebühren, Transaktionskosten etc. Du kennst die Vor- und Nachteile von Investmentfonds. Vorteil: Diversifikation, leicht zu investieren. Nachteil: teuer, aktive lohnen sich häufig nicht im Vergleich zum Index. Heute möchte ich wieder Podcast Folge Nummer 18 mit einem Zitat beenden und heute eines von Jack Ma, dem Gründer von Alibaba und dem jetzt reichsten Mann Chinas. When you have $1 million, you're a lucky person. When you have $10 million, you've got trouble, a lot of headaches. When you have more than $1 billion, that's responsibility. It's the trust of people on you, because people believe you can spend money better than the others.
Mehr Informationen zum Thema finanzielle Bildung auf dem Weg zu deiner finanziellen Unabhängigkeit findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.